Ja, herzlich willkommen, Anita Nelson. Du bist das erste Mal hier bei uns. Bist du ein bisschen nervös?
Ja, ich war auch noch nie in so einem schönen Podcast-Studio. Aber ich freue mich jetzt auf das, was kommt, zu einem wichtigen Thema.
Ja, wir haben ein spannendes und wirklich für die Sozialarbeit relevantes Thema, nämlich Vertrauen.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Mein Name ist Michael Herzig, ich unterrichte hier seit langer Zeit an dieser Schule im Bachelor und im Master. Und ich beginne gleich mit einem eigenen Erlebnis. Ich unterrichte häufig mit Betroffenen sozialer Arbeit, ehemaligen Obdachlosen, aktuellen Drogenabhängigen, Alkoholikern und so weiter, psychisch kranken Menschen. Und wie das so ist, wir unterrichten wirklich zusammen, also sie kommen nicht nur und erzählen ein bisschen aus ihrem Leben, sondern wir haben ein didaktisches Verständnis, ein gemeinsames. Aber es sind vulnerable Menschen. Das heißt, es kann sein, dass sie nicht erscheinen, weil sie krank sind, weil sie einen Absturz haben. Ist mir dieses Semester zweimal passiert und trotzdem werde ich diese Menschen im nächsten Semester wieder einladen. Kannst du mir erklären, weshalb ich das tue, Anita?
Du willst, dass ich dich analysiere?
Ja, genau, bitte. Das darfst nur du.
Ja, danke schön. Ja, also ich sehe zwei wichtige Aspekte, die hier drin stecken. Zum einen gibst du diesen Menschen einen enormen Vertrauensvorschuss. Das ist gerade in asymmetrischen Beziehungen ein sehr entscheidendes Element, um sich überhaupt Vertrauen zu verdienen. Du gehst damit ein Risiko ein, oder? Das hast du gesagt. Sie kommen nicht, vielleicht auch unabgemeldet. Und da bleibt dieses Restrisiko, dass auch deine Erwartungen unerfüllt bleiben. So, und das löst etwas aus bei dir, aber eben auch bei deinen Co-Dozenten in diesem Modul, die sich nämlich gewohnt sind, dass man ihnen eben nichts zutraut. Also dieser Vertrauensvorschuss ist ein zentrales Element. Und dann gibt es noch die Konstanz und Konsistenz in deinem Verhalten. Und ich glaube, das ist etwas ganz stark Unterschätztes im Zusammenhang mit Vertrauen und Vertrauensbildung. Also das heißt, du bleibst dabei, auch wenn die Bedingungen sich ändern, oder? Also das Angebot bleibt bestehen und du wiederholst es sogar, selbst wenn sie nicht gekommen sind. Und ich gehe davon aus, dass du dabei auch immer konsistent bleibst, also in deiner Reaktion. Egal, ob sie jetzt erscheinen oder nicht erscheinen,
ja,
du bleibst, wie
Mühe.
Du bist. So, und damit kreierst du eine gewisse Stimmigkeit. Das gibt den Rahmen, der es zulässt, Vertrauen wachsen zu lassen.
Okay, danke vielmals. Das sind wir ja schon voll im Thema drin. Das heißt, ich mache es nicht so ganz falsch. Ich muss natürlich auch sagen, der Unterricht ist besser, wenn sie dabei sind. Also ich kann das allein eigentlich nicht so gut machen. Also ich habe auch schon auch ein Eigeninteresse. Aber trotzdem, danke für die Erklärung. Jetzt kannst du dich kurz vorstellen, was du überhaupt machst, so beruflich, und der Ort, wo du im Moment arbeitest als Sozialarbeiterin, auf den kommen wir dann auch zu sprechen. Beim Thema Vertrauen, der interessiert uns auch.
Ja, also mein Name ist Anita Nelson, ich bin Sozialarbeiterin. Ich habe lange im niederschwelligen Suchtbereich als Sozialarbeiterin und Case Managerin gearbeitet, bin danach Dozentin gewesen für soziale Arbeit und habe vor 2 Jahren wieder eine Neuorientierung in Angriff genommen. Das hat sich dann als Altorientierung herausgestellt. Ich bin jetzt wieder Sozialarbeiterin in der Praxis. Und zwar in einem ganz tollen kleinen Projekt, dem Waschsalon Niederdorf. Ja, dort kann man Kleider waschen. Mal so grundsätzlich das Hauptangebot. Bei uns gibt es Waschen und aber auch Schließfächer, die man für 5 Franken im Monat mieten kann. Man kann duschen und Kaffee trinken. sich aufhalten. Also es ist die Idee eines Begegnungsortes. Und jetzt sind die Zielgruppen spannend. Das sind nämlich einerseits Menschen von der Straße, aber auch Touristen, Touristinnen und Anwohnerinnen, so Kleingewerbler. Die kommen alle in diesem kleinen Waschsalon zusammen und waschen und treffen aufeinander. So, das ist das Sichtbare, ein funktionales Angebot. Im Unsichtbaren treten wir in Beziehung mit Menschen, die sich das nicht mehr gewohnt sind. Und da spreche ich jetzt natürlich konkret von den Menschen auf der Straße. Also, das sind Leute, die nicht mehr wissen, wie es ist, wenn jemand mit ihnen positiv in Kontakt tritt. Und für Menschen, die Ablehnung gewohnt sind, ist das manchmal fast schmerzhaft, das sieht man in den Gesichtern, das anzunehmen. Also im Kern bauen wir Vertrauen auf und gestalten Beziehungen.
Also das klingt ja so, du kennst mich ja, ich provoziere jetzt ein bisschen, so ein hübsches, inklusives Angebot, Expats, die 10'000 Franken im Monat verdienen, sitzen neben Obdachlosen und warten auf ihre Wäsche und dürfen dann mit dir noch ein bisschen ein Gespräch führen und so weiter. Ist es nicht auch ein bisschen eine Falle? Die Leute kommen, um Wäsche zu waschen und du willst dann eine sozialarbeiterische Beziehung aufbauen? Das ist ein ganz fauler Trick, oder?
Ja, du und deine Provokationen. Ja, also, aber du hast nicht ganz Unrecht. Es ist aber nicht ein fauler Trick, sondern dieses funktionale Angebot ermöglicht es unserer vulnerablen Zielgruppe überhaupt einzutreten. Es schmeckt nicht nach Hilfe, sagen wir es mal so. Und das ist ein extrem wichtiges Eingangstor. Und ja, natürlich durchmischen sich diese Zielgruppen im Waschsalon, aber das ist wie Teil des Konzeptes. Also das ergibt die Möglichkeit, Normalität ein bisschen herzustellen und einen kleinen gesellschaftlichen Ausschnitt abzubilden. Also dabei ist aber natürlich sehr wichtig, dass man alle gleich behandelt. Also das gleiche Guten Morgen ganz öffentlich zur Touristin aus Australien und zum schon leicht psychotischen jungen Mann von der Straße. Und in dieser Öffentlichkeit entstehen erste vertrauensbildende Prozesse und Strukturen, indem es alle mitbekommen.
Okay, durch die Öffentlichkeit auch, würdest du sagen, entsteht eben gerade das Vertrauen. Wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, das ist ein zentraler Punkt, nämlich hier werde ich gleich gesehen. Ja, es macht hier keinen Unterschied. Und das ist eine, für uns tönt es banal, aber es ist ein Riesenunterschied für die Leute selbst.
Das bringt mich natürlich, landen wir noch bei der Soziologie. Wenn wir bei Luhmann oder auch bei Simmel, also die deutschsprachige Soziologie, anschauen, dann ist Vertrauen ja eigentlich etwas, was Sicherheit gibt bzw. Unsicherheit beseitigt. Also Vertrauen entsteht durch Vorhersehbarkeit. Es wird vorhersehbar für die Leute im Waschsalon, dass du eben alle begrüßt und so weiter. Wenn sie das 2-3 Mal beobachtet haben, wird es vorhersehbar für sie. Kannst du mit diesem soziologischen Begriff von Vertrauen etwas anfangen in deiner Arbeitspraxis?
Ja, bis jein. Sagen wir es mal so. Also was ich auf jeden Fall sehe, ist diese Vorhersehbarkeit und vor allem diese Einschätzbarkeit ist ganz wichtig. Also dass die Leute wissen, was erwartet mich hier, mit was kann ich hier rechnen. Wieder auch im Sinne übrigens der Konstanz von vorhin, bleibt meinem Gegenüber gleich über einen gewissen Zeitraum hinweg. Also ich glaube, die Zeitachse ist im Zusammenhang mit Vertrauen extrem wichtig. Und da merkt man ja schon, da steckt aber auch ein Erfahrungswert mit drin, also Erfahrung mit vergleichbaren Situationen. Und Vertrauen ist ja kein statisches Merkmal eines Individuums, das man hat oder eben nicht hat. Es entsteht in der Interaktion und in der sozialen Beziehung. Also was sind die Erfahrungen mit Vertrauen, die ein Mensch gemacht hat? wird da auf mich eingegangen, wird nicht auf mich eingegangen. Und das prägt die Erwartung an neue Beziehungen und neue Interaktionen. Und das ist das Spannende. Die Vertrauenserfahrung von vergangenen Beziehungen prägt die Erwartung an neue Beziehungen, und zwar immer gleichzeitig.
Funktioniert das denn alles ohne persönliche Bindung, also auch ohne emotionale Bindung zu dir als Person? Also bist du wirklich nur eine Funktionsträgerin, die berechenbar, voraussehbar handeln muss, oder spielt deine Person nicht doch auch noch eine Rolle?
Ja, also die Person ist das A und O.
Okay,
also,
Entschuldigung.
Wenn wir das gleich an die Vorhersehbarkeit anknüpfen wollen, die ist ja immer subjektiv. Und wenn Erfahrung Erwartung prägt, ist das eben eine Schwierigkeit. Wenn meine Erfahrung immer negativ war, prägt das eine negative Erwartung an das Gegenüber, und da kommt die Person ins Spiel. Also wie viel persönliches Vertrauen kann jemand überhaupt aufbringen? Respektive wie viel Verständnis, Akzeptanz oder Zuspruch hat jemand erlebt? Oder eben auch wie viel Zurückweisung, Geringschätzung und Ausbeutung? Und wie oft, ist auch noch die Frage. Und da kommt die Person ins Spiel, die demgegenüber feinfühlig und verlässlich gegenübertreten sollte, könnte.
Der Waschsalon ist ja ein sehr niederschwelliges, unverbindliches Setting, sozialarbeiterisch gesehen. Also wir können sogar sagen, in Frage stellen, ob da überhaupt viel Sozialarbeit gemacht wird. Entschuldigung. Also gehen wir mal davon aus, es ist ein sozialarbeiterisches Setting, aber ein sehr unverbindliches. Das heißt, die Menschen kommen, die wollen Wäsche waschen, vielleicht ein Kaffee trinken, möglicherweise in Ruhe gelassen werden, und du hast eigentlich die Begrüßung. Das sind ein paar Sekunden Zeit, und dann zeigst du ihnen noch, wo was ist und so weiter. Also du hast extrem wenig Zeit für dies, um diesen komplizierten Prozess, den du jetzt gerade geschildert hast, mit all den negativen Erfahrungen, die Menschen vorher gemacht haben, wie bringst du das in dieser kurzen Zeit weg, sodass eben Vertrauen entsteht?
Ja, in kurzer Zeit nicht. Aber das Zauberwort sind Mikrobeziehungsangebote. Das ist der erste Schritt. Und darunter kann man sich einen ganz offenen Blickkontakt vorstellen, wenn das Gegenüber das zulässt. Überhaupt ein Nicken, ein kleines Nicken, wenn jemand vorbeigeht, wie ich den Kaffee hinstelle mit ein bisschen Hingabe. Also das sind diese ganz, ganz die kleinsten Gesten, die etwas ausmachen. Und natürlich ist im Waschsalon nicht die Sozialarbeit, wie man sie so per Definition kennt, mit dem Arbeitsbündnis eingehen, Interventionen planen, ein Ziel verfolgen, das ist es nicht. Es ist dieser innerste Kern der Beziehungsgestaltung, der dort zum Tragen kommt, in Form dieser Mikroangebote. Und ganz häufig sieht man die Leute, die gehen vorbei, einmal, zweimal, dreimal, viermal, weil sie sich nicht richtig getrauen, einzutreten. In unser rosa Universum, muss man auch sagen. Es ist alles rosarot im Waschsalon.
Ah ja?
Ja.
Gottes Willen.
Ja, nein, es ist beruhigend.
Gut, ich habe rosa eine Waschmaschine.
Rosa ist beruhigend, Michael.
Ich muss mal versuchen.
Und da sieht man das ganz eindrücklich. Man darf nicht zu offensiv auf die Menschen zugehen, sondern wirklich dieses «Ich habe dich gesehen» im Blick oder dieses Nicken. Und wenn das funktioniert hat, ist der nächste Schritt den Namen kennen. Zu wissen, wie jemand seinen Kaffee trinkt, zu wissen, ob der lieber Cola oder Fanta mag. Also das sind diese ganz, ganz basalen Kleinigkeiten, die den beziehungserschütterten Menschen, die den Waschsalon frequentieren, wieder zeigen, ich werde gesehen.
Das heißt, Vertrauensaufbau geschieht eigentlich zunächst einmal wortlos. Wenn ich das
absolut
richtig Also wir sind noch überhaupt nicht bei Gesprächsführungstechniken und
weit weg. Da sind wir noch weit weg, weil das braucht Raum und es braucht Zeit und seitens der Sozialarbeitenden unglaublich viel Geduld. Und der zweite Schritt, und da kommt dann mehr Sprache ins Spiel, ist das Erklären. Alles. Alles muss erklärt werden. Die Kaffeemaschine muss noch aufheizen. Darum geht es noch einen Moment. Sonst wird das interpretiert als, warum lässt die mich so lange auf den Kaffee warten? Und da solche Situationen gibt es noch und nöcher. Also so viel wie möglich erklären und explizieren, warum die Dinge sind oder laufen, wie sie laufen.
Also doch wieder Berechenbarkeit, voraussehbar. Ja.
Absolut.
Hat Luhmann doch recht. Ja, müssen wir wohl zugestehen. Hm? Wie funktioniert denn eigentlich Grundvertrauen? Grundvertrauen ist ja auch sein Ausdruck in der sozialen Arbeit. Mhm. Wie fällt das vom Himmel eigentlich?
Ja, das wäre schön. Ich wünschte mir, alle Menschen hätten einfach ein Grundvertrauen. Ich glaube, es beginnt mal ja, mit dem Urvertrauen. Also Vertrauen hängt zusammen mit emotionaler Bindung. Also seit frühester Kindheit verankertes Modell, das unbewusst laufende Programm, das innere Interaktionsskript, das ist, wie es ist. Und dann gibt es aber sowas wie persönliches Vertrauen. Das kann man verstehen als Erfahrung von und in zwischenmenschlicher Beziehung. Vertrauen entsteht oder zerfällt nur in Beziehungen. Wie habe ich das gelernt? Kenne ich es? Kenne ich es im Positiven? Kenne ich es im Negativen? Habe ich eine soziale Beziehung, mehrere oder alle sozialen Beziehungen, die mich tragen, die mir Sicherheit geben? Oder werde ich zurückgewiesen und geringgeschätzt im selben, in einer, mehreren oder eben vielleicht allen? Und wieder Erfahrung prägt die Erwartung. Das ist so ein Kreislauf. Tief erschüttertes Grundvertrauen, und das sieht man bei Menschen auf der Straße sehr eindrücklich, massiv belastete Beziehungserfahrungen, sie haben gelernt, dass Vertrauen gefährlich ist, ja. Es wird einem Schlafplatz versprochen und dann wird man ausgeraubt beispielsweise. Das sind instabile, nicht tragfähige Beziehungsmuster. Plus kommt hinzu die instabilen Netzwerke. Also sie haben ja so eingeschränkte Kontakte. Und durch diese permanenten, wiederkehrenden Enttäuschungen zerfällt dieses Grundvertrauen immer mehr in immer kleinere Einheiten.
Okay.
Und dann wird eben alles schwierig. Wenn dieses Grundvertrauen weg ist, wird alles schwierig.
Und dann baust du das mit deinen Mikrointerventionen, versuchst du das aufzubauen?
Ganz langsam, um auch wirklich, man darf nicht überfordern. Das ist vielleicht für dich und mich, wir können das gar nicht nachvollziehen, was es bedeutet, ohne tragfähiges Beziehungsnetz zu leben. Ja.
Jetzt wieder das Waschsalon-Setting. Das leuchtet mir wirklich alles ein, ich finde es auch sehr beeindruckend. Jetzt stehst du dort, wenn du versuchst, dieses erschütterte Vertrauen irgendwie zu kitten, sehr bewusst und reflektiert mit diesen Mikrointerventionen, stehst du einerseits als Person, Anita Nelson, aber du stehst dort auch in deiner Funktion als Mitarbeiterin des Waschsalons. Und wie unterscheidet sich jetzt das Vertrauen in eine Person vom Vertrauen in die Organisation? In das System Waschsalon kann man das oder wird das überhaupt getrennt aus Sicht der Adressatinnen?
Das ist eine mega spannende Frage. Es wird nicht so stark getrennt, wie wir vielleicht meinen. Also, wenn wir sagen, persönliches Vertrauen ist die Erfahrung einer Beziehung, ist ja Systemvertrauen eine strukturelle Erfahrung. Und auch da spielt wieder dieser Mechanismus von Erfahrung und Erwartung eine Rolle, nämlich die Frage, habe ich in der Vergangenheit Zugang zu Systemen und Hilfe erhalten oder nicht? Ja? Also auch da prägt diese Erfahrung die Erwartung an ein System, Waschsalon beispielsweise. Das Spannende dabei ist, dass gerade sehr vertrauenserschütterte Menschen brauchen diesen persönlichen Bezug. Sie brauchen diese Person der Sozialarbeiterin, die wie ein Zugangspunkt zu einem System funktioniert. Und nur darüber können sie überhaupt andocken. Also wird das eigentlich ein total interessanter Mechanismus, dass die Fachpersonen die Vertrauenswürdigkeit des Systems unter Beweis stellen müssen. Und das heißt ja dann wieder in der Umkehrung, wir Fachpersonen werden mit der Institution zusammen personalisiert. Und dann bin ich der Waschsalon. Die Ärztin im Spital ist der Spital, aber eben auch die Empfangsmitarbeiterin auf dem Sozialdienst ist der Sozialdienst. Und das hat eine Tragweite, die war mir nicht bewusst, bevor ich im Waschsalon angefangen
Kannst
habe.
Kannst du das vielleicht an einem Beispiel zeigen? Ich weiß, du hast ein, finde ich, sehr beeindruckendes Beispiel, weil es so eine alltägliche Sache ist, wo du gemerkt hast, dass du eben nicht trennen kannst zwischen Person und Institution. Können wir kurz darauf eingehen? Weißt du, welches ich meine?
Ja,
die Zigarettenpause.
Du willst mich einfach outen als Raucherin. So sieht's aus. Also ich bin Raucherin.
Geschehe nichts Böseres.
Ja, ich bin Raucherin. Manchmal gehe ich vor dem Waschsalon eine Zigarette rauchen. Und da war dieser eine Klient, hat gewaschen, war gerade dabei, am Wäsche zusammenlegen. Und da habe ich gedacht, das ist doch jetzt ein guter Moment. Er ist beschäftigt. Dann gehe ich jetzt schnell raus. Mein Kollege war im Waschsalon, also er war nicht allein dort drin. Ich wollte eine kurze Pause. Er hat alles stehen und liegen gelassen und ist mir hinterher. Und ich habe nicht schroff, aber ich habe gesagt, du, jetzt möchte ich kurz eine Pause. Wir können später weiterreden. Und das war ein derartiger Vertrauensbruch für diesen spezifischen Klienten. Der ist hinein, hat alles in den Sack geschmissen, ist quasi aus dem Laden gerannt und seither nicht mehr wiedergekommen. Und er war vorher wöchentlich bei uns am Waschen.
Das heißt, du wolltest eigentlich nur 10 Minuten oder eine Zigarettenlänge lang wolltest du Anita Nelson sein und nicht Frau Waschsalon-Mitarbeiterin. Und du hast nur dadurch, dass du das durchgezogen hast, hast du die Vertrauensbeziehung zerstört. Das ist ja schon ziemlich krass, oder? Mit wie wenig wir Beziehungen aufbauen, aber auch wieder zerstören können.
Ja, das ist also faszinierend. Und darum, man kann in diesem Umfeld auch einfach sein Bestes geben. Es braucht so wenig. Vertrauen ist eine so zarte Pflanze, gerade wenn sie erst wieder neu beginnt zu wachsen, dass man mit so unbedachten Äußerungen wie «jetzt nicht, ich möchte 2 Minuten Pause» unglaublich viel wieder zerstört. Oder es zeigt vor allem, wie vulnerabel diese Zielgruppe ist.
Was sind denn die wirksamsten Zerstörungsmechanismen, wenn wir das ein bisschen kategorisieren möchten?
Ja, das Wirksamste ist, glaube ich, Augenrollen.
Ja.
Ja. Also wenn man natürlich schon Ablehnung erwartet, und es tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, aber wenn ich erwarte, dass mich jemand ablehnt, dann scanne ich nach jedem kleinsten Anzeichen von Ablehnung oder Zurückweisung. Und Augenrollen ist etwas enorm Starkes und es passiert so schnell. Also wir haben ganz viele Mikroexpressionen in unseren Gesichtern, die gerade beziehungsenttäuschte Menschen auf der Straße extrem gut lesen können. Auch Nasenrümpfen oder überhaupt sich als Person, und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, sich als Person nicht zu zeigen. Und ich rede jetzt nicht von Privatperson, aber es braucht viel Persönliches, eine persönliche Anteilnahme und Zugewandtheit, damit wieder diese ersten Vertrauensschritte gemacht werden können. Und wenn man das abblockt, dann ist es sofort vorbei.
Wie machst du das denn? Weil ich kenne es aus meiner Praxiserfahrung. Marginalisierte Menschen können Gedanken lesen. Das ist ihre Überlebensstrategie. Und, Und ich konnte meine Gedanken nie wirklich verstecken. Also jedes Mal, wenn ich Konflikte hatte mit drogenabhängigen und psychisch kranken Menschen, dann war das häufig so, dass sie mir nicht wahnsinnig sympathisch waren, und dann hat sich das irgendwie in meiner nonverbalen Kommunikation, haben die das gelesen, und dann hat es halt getatscht. Mhm. Kannst du dich so gut verstellen oder hast du einfach nicht so Gedanken wie ich? Wie machst du das?
Wahrscheinlich bin ich schon einfach der bessere Mensch als du.
Ah, okay, ja. Gut. Dann haben wir ja die Erklärung.
Nein, also es ist, es gibt einfach Sympathie und Menschen, die einem nicht sympathisch sind. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das Schöne ist ja, dass es häufig beidseitig ist. Und dann können sich Klienten jetzt in diesem niederschwelligen Setting auch eine andere Frauwaschsalon zum Beispiel aussuchen. Ich bin ja nicht alleine dort. Mhm. Aber ja, die Grundvoraussetzung, ich glaube, man darf keine Berührungsängste haben. Man muss eine gewisse Offenheit an den Tag legen und wieder möglichst immer gleich. Und das ist auch tagesformabhängig. Das geht nicht immer gleich gut. Also die Authentizität muss gegeben sein, weil wenn ich mich verstelle, merkt das mein Gegenüber auch sofort. Auch das lesen sie in Sekundenschnelle.
Wir sind ja jetzt bei der Frage gewesen, wie können wir als Sozialarbeitende Vertrauen zerstören? Und ich gehe jetzt eigentlich schon langsam in die Schlussgerade unseres Gesprächs. Es ist ja immer eine Frage von Nähe und Distanz. Und ich habe ein Beispiel, das mir im Unterricht, frage ich auch immer, was müssen Sozialarbeitende tun, damit ihr ihnen misstraut? Das ist so ein Thema im Unterricht, wenn ich mit Betroffenen, also mit Expertinnen, Experten aus Erfahrung unterrichte. Und einer hat mal eine Geschichte erzählt, er war obdachlos, lange, 20 Jahre oder so. Es hat dann ein Jahr gedauert, einen Beziehungsaufbau einer in der aufsuchenden Sozialarbeit, bis er sich endlich getraut hat, sich bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe anzumelden. Das ist dann gut gegangen, die Sozialarbeiterin hat ihn begleitet, und da wurde er zum Fall in der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Und dann musste er dann zu verschiedenen Gesprächen gehen, wie das so ist, Neubemessung und so weiter. Und da ging er mal hin, der hat es dann im Unterricht so erzählt und hat gedacht, ja, die weiß eigentlich alles von mir und ich weiß nichts von ihr. Das ist so eine Asymmetrie. Und dann ging er ins Gespräch und hat die Sozialarbeiterin, also die fallführende Sozialarbeiterin in der wirtschaftlichen Sozialhilfe, gefragt, wie geht es Ihnen heute? Und die Antwort war, das darf ich Ihnen nicht sagen. Und dann ist er aufgestanden und rausgegangen. Und die sorgfältig aufgebaute Beziehung war zu Ende. Und daraus meine Frage, haben wir eigentlich ein Problem mit zu viel Nähe?
Ja, es ist so ungewohnt. Aber ja, also Distanz herstellen ist irgendwie einfacher, als wirklich Nähe zulassen. Und gerade mit vertrauenserschütterten Menschen reicht die reine Rollenbeziehung nicht aus. Also gerade dort braucht es eben wieder diesen persönlichen Anteil, weil ja auch dieses persönliche Vertrauen so erschüttert ist. Und wenn man das zulässt, entsteht viel Nähe, und das Managen der Nähe braucht viel mehr Reflexion und Know-how seitens der Sozialarbeitenden, als Distanz zu schaffen. Also Distanz halten ist extrem wichtig, aber der Umgang mit dieser Nähe, gerade wenn sich diese Vertrauensbeweise beginnen zu zeigen, das ist nicht ohne. Und ich glaube, es ist noch ein wenig erforschtes Feld, und es ist auch ein Thema, das noch nicht so auf dem Schirm ist. Also dass der Umgang mit Nähe genauso wichtig ist wie Distanz herzustellen.
Das würde auch heißen, dass wir das beispielsweise in der Ausbildung auch stärker thematisieren wollen. Im Distanzieren sind wir relativ gut, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung. Aber eigentlich müssten wir viel stärker darauf eingehen, wie gehen wir mit Nähe um. Ja. Und wie steuern wir ganz bewusst in einer sozialarbeiterischen Interaktion die Nähe.
Ja.
Und zwar so, dass es zweckmäßig ist im Fall.
Absolut. Ja, dem würde ich jetzt zustimmen.
Ah, siehst du, jetzt haben wir doch noch einen Konsens. Gut, wir müssen uns auch Mühe geben, wenn wir streiten wollen, aber trotzdem. Ja. Wir sind eigentlich schon fast am Ende, also mindestens das, was die Fragen, die ich vorbereitet habe. Hast du noch so ein positives Schlusswort aus deiner Erfahrung?
Also das in dieser Erfahrung und Erwartung, in dieser gleichzeitigen, steckt ja auch etwas extrem Schönes. Vertrauensbildung ist ein Prozess. Und wenn man die Erfahrung verändert, verändert man Erwartung. Also das heißt, wenn ich positive Beziehungserfahrungen, positive Vertrauensmomente schaffen kann, verändert das die Gegenwart der Erfahrung und das führt mit viel Geduld und viel Konstanz vielleicht in eine neue Form der Erwartung an künftige Interaktionen.
Das heißt, wenn wir die Gegenwart verändern, verändern wir auch die Zukunft.
Ach, wie poetisch, genau so.
Ja, super. Dann sagen wir jetzt nicht noch mehr und machen diesen Moment wieder kaputt. Danke vielmals, Anita.
Danke dir, Michael.
Das war die heutige Folge des Podcasts Sozial zum Thema Vertrauen. Wenn Sie Anregungen haben, Fragen, Kommentare, können Sie die unten ins Kommentarfeld schreiben oder eine E-Mail an kommunikation.sozialearbeit@zhaw.ch. In den Shownotes finden Sie auch einen Literaturtipp von Anita Nelson und den Link zum Barsalon in Zürich. Besten Dank und ein andermal.